Gnade sei mit euch. Und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Der Abschnitt für die heutige Predigt steht im 1. Buch Mose Kapitel 5. 1. Mose Kapitel 5, nach längerer Zeit setzen wir also unsere Reihe durch das 1. Buch Mose fort. Und ich fange aber nicht an zu lesen mit Kapitel 5, Vers 1, sondern wir werden uns nochmal in dieser Lesung auch die Verse vorher anschauen. Ich lese also ab Kapitel 4, Vers 17. Wir werden heute eine Menge Namen lesen, aber einiges über diese Namen erfahren und einiges Spannende über das Reich Gottes dort lernen. 1. Mose Kapitel 4, ab Vers 17. Und Kain erkannte seine Frau, die wurde schwanger und gebar den Henoch. Und er baute eine Stadt und nannte sie nach dem Namen seines Sohnes Henoch. Dem Henoch aber wurde Irad geboren und Irad zeugte Mehujael. Mehujael zeugte Methusael, Methusael zeugte Lamech. Lamech aber nahm sich zwei Frauen, die eine hieß Ada, die andere Zilla. Und Ada gebar den Jabal. Er wurde der Vater der Zeltbewohner und Herdenbesitzer. Und sein Bruder hieß Jubal, der wurde der Vater aller Harfen- und Flötenspieler. Und auch Zilla gebar, und zwar den Tubal-Kain, den Meister aller Handwerker in Erz und Eisen, und die Schwester Tubal-Kains war Naama. Und Lamech sprach zu seinen Frauen Ada und Zilla, hört meine Stimme. Ihr Frauen Lamechs, vernehmt meinen Spruch. Einen Mann erschlug ich, weil er mich verwundet. Einen jungen Mann, weil er mich geschlagen hat. Denn Kain wird siebenfach gerecht, Lamech aber 77-fach. Und Adam erkannte seine Frau nochmals, die gebar einen Sohn und nannte ihn Seth. Denn Gott hat mir für Abel einen anderen Samen gesetzt, weil Kain ihn umgebracht hat. Und auch dem Seth wurde ein Sohn geboren, den nannte er Enosch. Damals fing man an, den Namen des Herrn anzurufen. Jetzt der Abschnitt für die heutige Predigt. Dies ist das Buch der Geschichte von Adam. An dem Tag, als Gott den Menschen schuf, machte er ihn Gott ähnlich. Als Mann und Frau schuf er sie und er segnete sie und gab ihnen den Namen Mensch. An dem Tag, als er sie schuf. Und Adam war 130 Jahre alt, als er einen Sohn zeugte, ihm selbst gleich nach seinem Bild, und er nannte ihn Seth. Und die Lebenszeit Adams, nachdem er den Seth gezeugt hatte, betrug 800 Jahre. Und er zeugte Söhne und Töchter. Und die ganze Lebenszeit Adams betrug 930 Jahre und er starb. Und Seth lebte 105 Jahre, da zeugte er den Enosch. Und Seth lebte, nachdem er den Enosch gezeugt hatte, noch 807 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und die ganze Lebenszeit Seths betrug 912 Jahre und er starb. Und Enosch lebte 90 Jahre, da zeugte er den Kenan. Und Enosch lebte, nachdem er den Kenan gezeugt hatte, noch 815 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und die ganze Lebenszeit Enoschs betrug 905 Jahre und er starb. Und Kenan lebte 70 Jahre, da zeugte er den Mahalaleel. Und Kenan lebte, nachdem er den Mahalaleel gezeugt hatte, noch 840 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und die ganze Lebenszeit Kenans betrug 910 Jahre und er starb. Und Mahalaleel lebte 65 Jahre, da zeugte er den Jared. Und Mahalaleel lebte, nachdem er den Jared gezeugt hatte, noch 830 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und die ganze Lebenszeit Mahalaleels betrug 895 Jahre und er starb. Und Jared lebte 162 Jahre, da zeugte er den Henoch. Und Jared lebte, nachdem er den Henoch gezeugt hatte, noch 800 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und die ganze Lebenszeit Jareds betrug 962 Jahre und er starb. Und Henoch lebte 65 Jahre, da zeugte er den Methusala. Und Henoch wandelte mit Gott 300 Jahre lang, nachdem er den Methusala gezeugt hatte, und zeugte Söhne und Töchter. Und die ganze Lebenszeit Henochs betrug 365 Jahre. Und Henoch wandelte mit Gott, und er war nicht mehr, denn Gott hatte ihn hinweggenommen. Methusala lebte 187 Jahre, da zeugte er den Lamech. Und Methusala lebte, nachdem er den Lamech gezeugt hatte, noch 782 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und die ganze Lebenszeit Methusalas betrug 969 Jahre und er starb. Und Lamech lebte 182 Jahre, da zeugte er einen Sohn. Und er gab ihm den Namen Noah, indem er sprach, der wird uns trösten über unsere Arbeit und die Mühe unserer Hände, die von dem Erdboden herrührt, den der Herr verflucht hat. Und Lamech lebte, nachdem er den Noah gezeugt hatte, noch 595 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und die ganze Lebenszeit Lamechs betrug 777 Jahre und er starb. Und Noah war 500 Jahre alt, da zeugte Noah den Sem, den Ham und den Japhet. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, ich denke, ihr kennt es alle. Es gibt Tage, da ist das Leben einfach schön. Die Beziehungen stimmen, gesundheitlich geht es mir so richtig gut, die Sonne scheint und so weiter. Ich weiß ja nicht genau, was ihr von einem richtig schönen Tag erwartet, aber diese Tage gibt es. Und dann gibt es auf der anderen Seite Tage, da ist alles anders. Die Sorgen wachsen einem über den Kopf, gesundheitlich geht es einem nicht gut, man weiß gar nicht, wie man den Herausforderungen des Alltags, ja, wie man damit klarkommen soll. Und häufig ist es so, dass wir an den guten Tagen Gott gegenüber voller Dankbarkeit sind. Oder wir vergessen ihn sogar oft, weil es läuft ja. An den bösen Tagen ist es oft so, dass wir dann zu Gott rufen. Vielleicht neigen wir sogar dazu, an ihm zu verzweifeln. Und vielleicht schreien wir sogar, Herr, jetzt komm doch bitte bald wieder. Wir leben in einer Spannung, beziehungsweise in vielen Spannungen. In einer Spannung zwischen den schönen und guten Seiten dieses Lebens und andererseits den Schattenseiten unseres Lebens. Wir alle kennen das aus Erfahrung. Wir alle erleben das eigentlich jede Woche. Und wir sehnen uns aber in unserem tiefsten Herzen doch nach etwas anderem, oder? Nach einem Leben ohne die Schattenseiten des Lebens, nach einem Leben ohne diese Spannungen. In der letzten Predigt haben wir uns das Ende von Kapitel 4 angeschaut. Wir haben das heute auch nochmal gelesen. Es war ein Stammbaum. Und in diesem Stammbaum haben wir gesehen, wie sich die Menschheit in zwei Gruppen geteilt hatte. So hatte es Gott ja direkt nach dem Sündenfall verheißen. Es wird von nun an zwei Gruppen geben. Einmal die Feinde Gottes, sie heißen der Same der Schlange oder die Nachkommen der Schlange. Und auf der anderen Seite die Familie Gottes, die Kinder Gottes, die werden der Same der Frau oder die Nachkommen der Frau genannt. Und schon die beiden ersten geborenen Menschen der Weltgeschichte stehen für diese beiden Gruppen. Da ist der Feind Gottes, der zum Samen der Schlange gehört, nämlich Kain. Und da ist auf der anderen Seite der Nachkomme der Frau, Abel. Und auch die Feindschaft, die Gott verheißen hatte zwischen diesen beiden Gruppen, die wird deutlich, als Kain den Abel umbringt. Und in dem Stammbaum von Kapitel 4 sehen wir dann, wie es mit den beiden Gruppen weitergeht. Ja, da sind auf der einen Seite die Nachkommen Kains. Die vollbringen großartige Dinge im Bereich der Kultur. Aber sie interessieren sich nicht für Gott und sie gefallen sich sogar selbst. Ja, es wird so deutlich in diesem Rachelied von Lamech, was wir in Kapitel 4, den Versen 23 und 24 lesen. Und auf der anderen Seite sehen wir ganz kurz am Ende dieses Stammbaums in den Versen 25 und 26 von Kapitel 4 die Nachkommen der Frau. Adam und Eva bekommen mit Seth einen Ersatzsohn für Abel. Und es sind die Nachkommen, die dann anfangen, Gott zu suchen, die zu Gott gehören. Während wir also in dem Stammbaum in Kapitel 4 die Spannungen zwischen den Nachkommen der Schlange und den Nachkommen der Frau sehen, fokussiert die Bibel jetzt in Kapitel 5, und das ist wichtig, auf die Nachkommen der Frau. Wie geht es weiter mit den Nachkommen Seths? Wie geht es weiter mit Gottes Familie? Wie geht es weiter mit denen, die damals angefangen haben, Gott zu suchen? Und vielleicht denkst du dir jetzt wieder, schon wieder ein Stammbaum. Ja, also am Ende von Kapitel 4 und jetzt in Kapitel 5 auch noch. Ihr habt gemerkt, da sind eine ganze Reihe Zungenbrecher drin an Namen. Aber was auf den ersten Blick vielleicht monoton und langweilig wirkt, das hat uns eine ganze Menge zu sagen. Wäre es nicht so, dann hätte es der Heilige Geist nicht in Gottes Wort aufgenommen. Und die Geschichten, diese Berichte, gerade am Anfang der Bibel, in den ersten Kapiteln, die sind ja nicht einfach nur Berichte von irgendwelchen Dingen, die ganz am Anfang der Weltgeschichte halt mal so passiert sind, damit wir als Menschen wissen, so war das also ganz am Anfang. Sondern sie beantworten uns unter anderem auch die großen Fragen unseres Lebens. Die Fragen, woher kommen wir? Wozu sind wir hier? Warum ist diese Welt eigentlich so, wie sie ist? Zum Beispiel mit den ganzen Spannungen, die wir Tag für Tag erleben. Dieser Stammbaum hier in Kapitel 5 beantwortet uns die Frage, warum wir als Menschen und ganz besonders als Christen in Spannungen leben. Und es geht dabei dieses Mal nicht in erster Linie um die Spannungen zwischen den Nachkommen der Frau und den Nachkommen der Schlange. Den Krieg zwischen Gottes Volk und den Feinden Gottes. Darum geht es hier an dieser Stelle nicht. Sondern es geht hier vielmehr um die Spannung zwischen den schönen, angenehmen Seiten des Lebens, von denen wir wissen, die wir kennen und nach denen wir uns sehnen, und dem Leid dieses Lebens, den dunklen Seiten, dem langsamen Zugehen auf den Tod. Aber nicht nur das. Wir lernen auch, wie man mit diesen Spannungen umgehen kann und soll. Und so ist mein Thema für heute Morgen. Als Gotteskinder leben wir in Spannungen. Und wir wollen uns heute 4 Spannungen anschauen. Erstens die Spannung zwischen Gottesbild und Menschenbild. Dann die Spannung zwischen Leben und Sterben. Die Spannung zwischen Fluch und Trost. Und die Spannung zwischen Himmel und Erde. Spannung zwischen Gottesbild und Menschenbild, zwischen Leben und Sterben, zwischen Fluch und Trost und zwischen Erde und Himmel. Ich denke, ihr habt es gemerkt, direkt am Anfang von Kapitel 5 schwenkt der Stammbaum, schwenkt der Fokus der Bibel nochmal ganz an den Anfang zu Adam. Vers 1, dies ist das Buch der Geschichte von Adam. An dem Tag, als Gott den Menschen schuf, machte er ihn Gott ähnlich. Wir haben das gesehen, als wir uns mit Kapitel 1 und dann auch Kapitel 2 beschäftigt haben. Am Anfang schuf Gott alles. Und ganz am Ende seiner Schöpfung schuf er als Krönung, als Krone der Schöpfung, den Menschen. Was machte den Menschen so besonders? Was machte ihn zur Krone der Schöpfung? Vers 1 sagt es uns, Vers 1 wiederholt damit auch etwas, was auch schon in Kapitel 1 und 2 vorkam. Es ist nämlich der Punkt, dass wir als Menschen in Gottes Ebenbild geschaffen sind. Oder wie es hier in Vers 1 heißt, wir sind Gott ähnlich geschaffen. Aber das ist eben nicht alles. Wir sind nicht nur im Bild Gottes geschaffen, sondern auch im Bild des Menschen, im Bild von unseren Eltern. Das sehen wir in Vers 3. Dort heißt es, und Adam war 130 Jahre alt, als er einen Sohn zeugte, ihm selbst gleich nach seinem Bild. Wir Menschen leben also gleichzeitig mit Gottes Bild und mit dem Bild von Menschen. Und das ist mein erster Punkt. Als Gotteskinder leben wir in der Spannung zwischen Gottes Bild und Menschenbild. Was bedeutet es, dass Gott uns in seinem Bild geschaffen hat? Die Bibel fasst es in den ersten beiden Versen zusammen. Dort heißt es, wir haben es eben schon gelesen, dies ist das Buch der Geschichte von Adam. An dem Tag, als Gott den Menschen schuf, machte er ihn Gott ähnlich. Als Mann und Frau schuf er sie und er segnete sie und gab ihnen den Namen Mensch an dem Tag, als er sie schuf. Gott wollte, dass die Menschen in seinem Auftrag als Unterkönige sozusagen unter dem großen König über diese Welt herrschen. Und dazu schenkt er ihnen viele Fähigkeiten, die dafür nötig sind, dass wir Menschen es tun können. Wir können zum Beispiel Dinge planen, wir können im Voraus denken, wir können logisch denken, wir können sprechen und viele andere Dinge können wir, die uns zum Beispiel von den Tieren unterscheiden. Aber nicht nur das, zum Bild Gottes gehört auch, dass wir Menschen uns vermehren sollen. Gerade deswegen schuf Gott den Menschen als Mann und Frau, wie wir in Vers 2 noch einmal lesen. Ja, damit der Mensch die Aufgabe, in Gottes Auftrag zu herrschen und sich zu vermehren, gut ausführen kann, schuf Gott gleich 2 Menschen. Menschen, die sich biologisch, körperlich voneinander unterscheiden und die sich auch durch ihre jeweiligen Stärken passend zueinander ergänzen. Und für diesen Auftrag als Unterkönige segnete der große König Mann und Frau. Ja, sie hatten die Gerechtigkeit und Heiligkeit, um als sündlose Menschen mit dem sündlosen Gott in einer perfekten Gemeinschaft zu leben. Und Gott gab ihnen einen Namen. Auch das zeigt Gottes Zuwendung. Er kümmerte sich um die Menschen, er sorgte für sie. Für ihn sind die Menschen keine namenlosen Nummern, die da irgendwo unten auf der Erde rumrennen oder irgendwo in einer entfernten Galaxie leben, sondern für ihn sind sie Geschöpfe, die er so sehr liebt, dass er mit ihnen eine Bundesbeziehung eingeht. Dass er sagt, ich möchte mit dir Gemeinschaft haben, ich möchte dein Gott sein und du sollst mein Kind sein. Alles hätte so gut sein können in dieser ursprünglichen Welt. Hätte. Die Erschaffung des Menschen lesen wir in den Kapiteln 1 und 2 ausführlich. Aber dann kommt Kapitel 3 und da lesen wir von der Rebellion der Menschen. Adam und Eva rebellieren gegen Gott. Die Heiligkeit und Gerechtigkeit, die sie hatten als Bilder Gottes, die geht verloren. Die Menschen sind jetzt immer noch Bilder Gottes, aber völlig ruiniert. Die perfekte Gemeinschaft zwischen Gott und den Menschen ist zerstört. Und das Schlimme ist, nicht nur Adam und Eva waren durch die Sünde von Gott getrennt, sie gaben diese Trennung auch an ihre Kinder weiter. Ja, wir sehen das schon bei Kain. Wie seine Eltern strebte er danach, so wie Gott zu sein. Er wollte der Herr über Leben und Tod sein. Sein Bruder Abel kostete das das Leben. Die Sünde blieb tragischerweise nicht bei Adam und Eva stehen. Sie umklammerte alle ihre Nachkommen vom ersten Moment ihrer Existenz an. Die Kinder werden zu Ebenbildern ihrer Eltern. Vers 3 nochmal. Und Adam war 130 Jahre alt, als er einen Sohn zeugte, ihm selbst gleich nach seinem Bild. Und er nannte ihn Seth. Ja, auf der einen Seite sehen wir hier die Reste des Bildes Gottes in Adam. Wie Gott es wollte, vermehren sich Adam und Eva. Sie bekommen nicht nur Kain, Abel und Seth, sondern auch noch viele weitere Söhne und Töchter. Das lesen wir in Vers 4. Immer noch lässt Gott uns Menschen an seiner Schöpfung teilhaben. Der große König beauftragt uns immer noch mit der Vermehrung. Wie Gott gibt auch Adam seinen Geschöpfen Namen. Ja, seinen dritten Sohn nannte er Seth. Wir haben gesehen, das bedeutet Ersatz für Abel. Gott gibt dem Menschen Namen, die Menschen geben ihr Nachkommen Namen. Trotz unserer Sünde lässt Gott uns diesen Auftrag, die Erde zu bebauen und zu bewahren, zu herrschen und sich zu vermehren. Wir bleiben Bilder Gottes, ruinierte Bilder Gottes zwar und doch Bilder Gottes. Aber das Problem ist, auf ihre Nachkommen prägen eben Adam und Eva auch ihr eigenes Bild. Das Bild des in Sünde gefallenen Menschen. Seht ist, wie wir in Vers 3 lesen, Adam gleich nach seinem Bild. Ja, und es ist ja tatsächlich so, dass viele Menschen ihren Eltern total ähnlich sehen. Ja, dann sagt man so, och, ist die aber süß. Ja, die sieht ja ganz genauso aus wie ihr Papa. Das ist aber nicht das, was hier gemeint ist. Hier ist was viel Tragischeres gemeint. Hier ist gemeint, dass Seth von seinen Eltern die Sünde geerbt hat und den Fluch als Folge der Sünde. Ja, David betet in Psalm 51, nachdem eine schwere Sünde gefallen ist, siehe, in Schuld bin ich geboren und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Das ist die Spannung, in der wir seit dem Sündenfall leben müssen. Einerseits Bild Gottes, wenn auch ruiniert, und auf der anderen Seite Bild des sündigen Menschen. Jeder von uns hat Talente, Gaben und Stärken. Jeder von uns hat schon irgendwelche Dinge geschaffen, die andere Menschen weitergebracht haben. Aber andererseits hat jeder von uns Menschen zutiefst verletzt, furchtbare Gedanken gedacht und Dinge gewollt, die niemand anders erfahren sollte. Die Spannung zwischen Bild Gottes und Bild des Menschen. Und am Ende von Vers 5 lesen wir dann, dass Adam starb. Am Ende von Vers 8 lesen wir, dass Seth starb. Und so geht das weiter. Genau das war die Folge der Sünde. Das hatte Gott ja dem Adam angekündigt. Adam, sobald du von diesem Baum isst, musst du ganz sicher sterben. Es ist Gottes Gnade zu verdanken, dass Adam nicht sofort gestorben ist. sondern er lebte sogar für unsere heutigen Verhältnisse unfassbar lange. Aber dann starb er. Und sein Sohn auch. Und dessen Sohn auch. Und das bringt mich zum zweiten Punkt. Als Gottes Kinder leben wir in der Spannung zwischen Leben und Sterben. Die Dinge, die für uns das Leben schön machen, das sind Dinge, die uns das Leben so richtig lebenswert machen, die uns an das Leben erinnern. Die Dinge, die uns das Leben schwer machen, sind oft Dinge, die uns an unsere eigene Sterblichkeit erinnern, die uns dem Tod näher bringen oder uns irgendwie an den Tod erinnern. Ich lese noch einmal die Verse 4 und 5. Und die Lebenszeit Adams, nachdem er den Seth gezeugt hatte, betrug 800 Jahre. Und er zeugte Söhne und Töchter. Und die ganze Lebenszeit Adams betrug 930 Jahre und er starb. Hier ist es einerseits so, dass in diesen Versen das Leben gefeiert wird. Adam lebte ein unfassbar langes Leben von 930 Jahren. Übertroffen wird er in Vers 27 dann sogar noch von Methuselah, der sogar noch 39 Jahre länger lebte. Und er ist mit dieser Lebenszeit ja sogar sprichwörtlich geworden. Methuselah ist der Mensch mit der längsten Lebensdauer, von dem wir wissen. Menschen fragen sich häufig, wie es möglich war, dass Menschen so lange leben konnten. Die Bibel sagt es uns nicht, aber vermutlich war es so, dass die äußeren Bedingungen vor der Sintflut so waren, dass so ein langes Leben möglich war. Manche vermuten, dass es vielleicht eine Art Wasservorhang um die Erde herum gab, die bei der Sintflut dann abgeregnet ist. Und dieser Wasservorhang, der hat dafür gesorgt, dass viele schädliche Sonnenstrahlen gar nicht auf die Erde kommen und die Menschen dadurch deutlich weniger schnell gealtert sind. Das kann sein, aber wir wissen es nicht genau. Die Bibel sagt es uns nicht genau. Tatsache ist, die Menschen vor der Sintflut, die lebten im Schnitt circa 10-mal so lang wie wir heute. Direkt nach der Sintflut sehen wir dann übrigens, wie die Lebenserwartung immer weiter runtergeht. Abraham, Isaac und Jakob lebten alle immer noch über 100 Jahre, aber schon Mose im Psalm 90 schreibt dann, unser Leben währt 70 Jahre und wenn es hochkommt, 80 Jahre. Damals, zwischen Adam und Noah hier in unserem Stammbaum in Kapitel 5, lebten die Menschen unfassbar lange. Aber nicht nur das, sie zeugten Söhne und Töchter. Die Menschheit vermehrte sich rasant. Aber die Kehrseite davon, das ist der Tod. Ja, es dauerte. Es dauerte viel länger als heute, aber der Tod ist unausweichlich. Adam stirbt, Seth stirbt, Enosch stirbt und so weiter. Und die Tragik ist ja, dass wir bereits ab der ersten Sekunde unserer Existenz auf den Tod zugehen. Keiner von uns weiß, wann wir sterben. Aber jeder von uns ist jeden Tag, den er lebt, einen Tag näher an seinem Tod. Wir hatten ja vor 2 Wochen hier die Taufen und da haben wir auch gehört, was eine Taufe ist. Und es gab dort eine Stelle, die mich getroffen hat, als wir das gehört haben. Da heißt es nämlich in der Agenda, dass unser Leben in einem Sinn nichts anderes ist, als ein fortwährendes Sterben. Und es ist ja so, dass gerade die besonderen Gottesdienste in unserer Gemeinde diese Spannung deutlich machen zwischen Leben und Sterben. Auf der einen Seite gibt es Taufen und Hochzeiten, Festgottesdienste, die das Leben, das Gott schenkt, feiern und hochhalten. Und auf der anderen Seite gibt es eben Beerdigungen. Gottesdienste, die uns schmerzlich vor Augen führen, dass unser Leben hier auf der Erde eben nicht ewig ist. Immer wieder lesen wir in diesem Stammbaum am Ende einer Beschreibung, dass der Betreffende starb. Jetzt könnte man ja denken, naja, das ist ja logisch, dass der am Ende seines Lebens starb. Aber es wird hier eindeutig in diesem Stammbaum betont. Wenn ihr zum Beispiel nochmal zurückgeht zu dem Stammbaum in Kapitel 4, da steht das nicht. Ja, das ist klar, auch die Leute starben, es wird ja die Generationenreihenfolge dort deutlich gemacht, aber es wird eben nicht gesagt, dass die Leute starben. Hier betont das die Bibel ganz eindeutig. Es ist die Spannung zwischen Leben und Sterben. Und dieser Tod war das, was Gott als Strafe für die Sünde angekündigt hat. Es war eine Folge des Fluchs für die Rebellion gegen Gott. Und das bringt mich zu meinem dritten Punkt. Als Kinder Gottes leben wir in der Spannung zwischen Fluch und Trost. Der Stammbaum in Kapitel 5 folgt grundsätzlich 10-mal dem gleichen Schema. Wir können uns als Beispiel mal in Vers 6 Adams Sod Seth anschauen. Dort heißt es, und Seth lebte 105 Jahre, da zeugte er den Enosch. Und Seth lebte, nachdem er den Enosch gezeugt hatte, noch 807 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und die ganze Lebenszeit Seths betrug 912 Jahre und er starb. Und von diesem grundlegenden Schema, das sich so durch diesen gesamten Stammbaum durchzieht, gibt es drei Abweichungen bzw. Ausnahmen. Die erste Abweichung betrifft direkt am Anfang Adam, den haben wir uns schon angeschaut. Und jetzt wollen wir uns die anderen beiden Ausnahmen oder Abweichungen anschauen. Denn, und das gilt grundsätzlich in der Bibel, die spannenden Stellen in Stammbäumen, das sind häufig die Stellen, wo der Stammbaum nicht so weitergeht, wie wir das erwarten würden. Ja, zum Beispiel gibt es den Stammbaum von Jesus in Matthäus 1, gleich im ersten Kapitel des Neuen Testaments. Und er läuft so durch, aber mitten im Stammbaum tauchen dann plötzlich einige Frauen auf. Das ist außergewöhnlich, denn Frauen tauchten damals eigentlich nicht in Stammbäumen auf. Und das bringt uns dann zu dem Gedanken und zeigt uns, hier möchte der Heilige Geist uns etwas mitteilen oder uns auf etwas ganz besonders hinweisen. Und ähnlich ist es hier. Gerade dort, wo dieser Stammbaum von seinem normalen Weg abweicht, da möchte der Heilige Geist uns auf Dinge hinweisen. Adam am Anfang ist die erste Ausnahme. Und jetzt gehen wir ganz ans Ende des Stammbaums zu Lamech und seinem Sohn Noah. Vers 28. Und Lamech lebte 182 Jahre, da zeugte er einen Sohn. Und er gab ihm den Namen Noah, indem er sprach, der wird uns trösten über unsere Arbeit und die Mühe unserer Hände, die von dem Erdboden herrührt, den der Herr verflucht hat. Wir erfahren hier zusätzlich den Grund dafür, dass Lamech seinen Sohn Noah nennt. Ja, es heißt, der wird uns trösten über unsere Arbeit und die Mühe unserer Hände, die von dem Erdboden herrührt, den der Herr verflucht hat. Der Name Noah klingt sehr ähnlich wie das hebräische Wort für Trost. Und durch diesen Namen bringt Lamech zum Ausdruck, dass er sich nach Trost in einer oft trostlosen Welt sehnt. Im Arbeitsalltag hatte Lamech wenig Trost. Er litt sehr unter dem Fluch, den Gott nach dem Sündenfall auf die Arbeit und über die Arbeit ausgesprochen hatte. Aber in all seiner Hoffnungslosigkeit, in all seiner Trostlosigkeit, hörte Lamech nicht auf zu hoffen. Was war seine Hoffnung? Für die Nachkommen der Schlange waren das technische Entwicklungen. Vielleicht erinnert ihr euch an die großen Erfinder Jabal, Jubal und Tubal-Kain, das Kapitel 4. Lamech ist anders. Er hofft auf einen Nachkommen, der ihm Trost bringt. Und dadurch zeigt er, dass er nicht irgendwie auf menschliche Leistung vertraut, sondern auf Gottes Wort. Was hatte denn Gott nochmal direkt nach dem Sündenfall verheißen? Es würde irgendwann den einen Nachkommen der Frau geben, der den Fluch wieder rückgängig machen wird, der Schlange den Kopf zertreten wird. Und darauf hoffte Lamech. Deswegen nannte er seinen Sohn Noah. In der Hoffnung, dass Noah der ist, den Gott verheißen hatte. Dass Noah der ist, der den Fluch rückgängig machen würde. Und jetzt könnte man ja hingehen und den Lamech für naiv halten. Lamech, sag mal, warum sollte denn ausgerechnet dein Sohn der Nachkomme sein? Hast du irgendeinen Anhaltspunkt dafür? Das Entscheidende ist, Lamech sucht in einer verfluchten Welt nach Trost. Er setzt seine Hoffnung nicht auf sich selbst, nicht auf seine eigenen Leistungen, nicht auf andere Menschen, nicht auf die technischen Entwicklungen, sondern auf die Verheißungen Gottes. Und vielleicht erinnert sich noch der ein oder andere, auch in Kapitel 4 bei den Nachkommen der Schlange gab es einen Lamech. Und gerade wenn wir uns hier unseren Kapitel 5 Lamech und den Kapitel 4 Lamech anschauen, dann fallen die Unterschiede sehr deutlich auf. Ja, der erste Lamech, der hat die Superkinder. Der hat gleich zwei Frauen. Und durch völlig übertriebene Rache verschafft er sich auch so richtig Respekt. Gott und seine Maßstäbe, die spielen für ihn überhaupt keine Rolle. Der ist so ein richtiger Nachkomme der Schlange. Der Same der Schlange par excellence sozusagen. Der zweite Lamech, unser Kapitel 5 Lamech hier, der ist ganz unscheinbar. Wir lernen fast nichts über ihn. Aber er erinnert sich an die Verheißung, dass Gott irgendwann einen Nachkommen schenken wird, der den Fluch in Segen wandelt. Frage, könnte das vielleicht schon Noah sein? Und tatsächlich, kennt wahrscheinlich alle die Geschichte, Noah übernimmt eine ganz wichtige Rolle in den nächsten Kapiteln. Die Sünde der Menschen bringt Gott dazu, die ganze Menschheit durch eine Flut zu vernichten. Wir lesen am Ende von diesem Stammbaum interessanterweise auch nicht davon, dass Noah stirbt. Ja, der letzte Vers lautet, und Noah war 500 Jahre alt, da zeugte Noah den Sem, den Ham und den Japhet. Ende der Geschichte. Ja, ein offenes Ende, würde man sagen, heute bei Büchern oder Filmen. Wie geht's jetzt weiter mit dem Noah? Mit ihm und seiner Familie geht Gottes Geschichte weiter. Und wir sehen dann auch, zur Zeit von Noah ist dann Gottes Familie, ist der Same der Frau auch auf eine Person zusammengeschmolzen, nämlich Noah. Aber durch ihn bringt Gott die Rettung und einen neuen Anfang. Aber spätestens nach der Flut, als Noah dann nackt und betrunken in seinem Zelt liegt, wird deutlich, ja, er gehört zwar zu den Nachkommen der Frau, aber er ist nicht der Nachkomme der Frau. Er ist nicht der, der die Schlange besiegt und dauerhafte Ruhe und dauerhaften Trost bringt. Er ist nicht der, der das bringt, wonach sich Lamech wirklich gesehnt hat. Der Nachkomme der Schlange, der kommt erst sehr viel später. Schon beim letzten Mal haben wir gesehen, Jesus Christus ist der, der die Schlange besiegt hat. Ja, wie Lamech wartete Jahrhunderte später ein alter Mann in Israel auf diesen einen Nachkommen der Frau. Es waren tausende von Jahren ins Land gegangen und irgendwie war der Nachkomme der Frau immer noch nicht gekommen. Und dieser alte Mann, der wartete, hieß Simeon. Und außer, dass er alt war, erfahren wir nur eine Sache über ihn. Das heißt in Lukas Kapitel 2, Vers 25, Simeon wartete auf den Trost Israels. Ja, wir könnten auch sagen, Simeon wartete auf seinen persönlichen Noah. Sein ganzes Leben hatte er gewartet im Tempel und jetzt kamen Josef und Maria, so zwei ganz, ganz einfache Leute mit einem Baby in den Tempel. Ein kleines Baby, der Trost Israels. Das war das, worauf er sein ganzes Leben gewartet hat. Der Heidelberger Katechismus sagt uns gleich in der ersten Frage, was unser einziger Trost im Leben und im Sterben ist. Und es ist die Tatsache, dass wir diesem Jesus, dem besseren Noah, dem wirklichen Nachkommen der Frau gehören. In dem Lied Jesu meines Lebens leben, das wir eben gehört haben, da wird es so auf den Punkt gebracht, einer Strophe, du hast wollen sein geschlagen, zu befreien mich von Pein. Fälschlich lassen dich anklagen, dass ich könnte sicher sein, dass ich möge Trost erlangen, hast du ohne Trost gehangen. Tausendmal sei dir, liebster Jesu, Dank dafür. Wo läufst du hin, wenn du Trost suchst, wenn du die Spannung spürst zwischen dieser verfluchten Welt und deiner Sehnsucht nach Trost? Es gibt viele Möglichkeiten. Selbstmitleid, YouTube, Pornografie, Alkohol, das eigene Schneckenhaus, in das man sich zurückzieht, ungute Beziehungen, die man eingeht, den Frust an engen Freunden oder Familienmitgliedern auslassen, was auch immer. Alle diese Dinge helfen höchstens kurzfristig und wenn überhaupt, folgt ziemlich schnell danach der Kater oder eine andere Ernüchterung. Wirklichen Trost, und das macht die gesamte Bibel in ihrer Geschichte deutlich, gibt es nur an einem Ort, nur bei Jesus, dem Trost Israels. Und das kann schwierig sein. Jesus scheint ja so oft so weit weg zu sein. Wir sehen ihn nicht. So oft scheinen so viele Dinge so viel besser geeignet zu sein, um uns zu trösten und die Spannung loszuwerden oder aufzulösen. Denn wir leben ja heute immer noch in diesen Spannungen. In diesen Spannungen zwischen dem Fluch, der bei dieser Welt liegt, und dem Trost, nach dem wir uns sehnen und den wir durch Jesus Christus haben. Aber obwohl wir Jesus nicht sehen, heißt es niemals, dass er weit weg ist. Im Gegenteil, es ist möglich, mit ihm Gemeinschaft zu haben. Er möchte dir nahe sein. Es ist möglich, ihm ganz nahe zu kommen. Und das zeigt uns Henoch. Die dritte Ausnahme in unserem Stammbaum und unser vierter Punkt. Als Gottes Kinder leben wir in der Spannung zwischen Erde und Himmel. Henoch ist die siebte Person in diesem Stammbaum von 10 Generationen. Und wenn ihr euch erinnert, es gab nicht nur Lamech in Kapitel 4 und Kapitel 5, sondern es gab auch schon einen Henoch in Kapitel 4. Aber während der Kapitel 4 Henoch dafür herhalten musste, das Ego seines Vaters Kai nach außen zu repräsentieren, ist dieser Henoch hier in Kapitel 5 ganz anders. Vers 21. Und Henoch lebte 65 Jahre. Da zeugte er den Methusalah. Und Henoch wandelte mit Gott 300 Jahre lang, nachdem er den Methusalah gezeugt hatte, und zeugte Söhne und Töchter. Und die ganze Lebenszeit Henochs betrug 365 Jahre. Und Henoch wandelte mit Gott. Und er war nicht mehr, denn Gott hatte ihn hinweggenommen. Henoch wandelte mit Gott. Ja, das ist so ein bisschen altertümliche Sprache. Es bedeutet, dass Henoch mit allem, was er tat, auf Gott ausgerichtet war. Wir erfahren jetzt hier nicht im Detail, wie das aussah, aber wir können es uns aus dem Gesamtzusammenhang der Bibel herleiten. Es bedeutete auf jeden Fall, dass Henoch auf die Verheißungen Gottes vertraute. Vermutlich war es so, dass Henoch viel betete und viel opferte. Vermutlich überlegte er von den großen Entscheidungen seines Lebens, wie er Gott durch diese Entscheidungen Ehre bringen könnte. Vermutlich versuchte er in allen Bereichen seines Lebens nach den Maßstäben Gottes zu leben. In den Worten des Neuen Testaments könnte man sagen, Henoch glaubte Gott und folgte ihm in allen Bereichen seines Lebens nach. Kurz auf den Punkt gebracht, Henoch lebte zwar auf der Erde, aber er wusste, dass seine eigentliche Heimat bei Gott ist. Er lebte mit Gott hier auf der Erde, obwohl er Gott nicht sehen oder erleben konnte. Ja, bei Lamech haben wir gesehen, er hoffte einerseits auf die Verheißung Gottes. Aber auf der anderen Seite war sein Denken immer noch sehr auf diese sichtbare Welt gerichtet. Er hoffte, dass Gott ihn durch seinen Sohn Noah trösten würde. Henoch wusste, wahren Trost finde ich nicht in meinen Kindern, nicht in meinem Reichtum. Wahren Trost finde ich nirgends auf dieser Welt, sondern nur in der Beziehung zu Gott. Er lebte hier auf der Erde, wusste aber, dass seine Heimat woanders ist, nämlich im Himmel. Ja, wir Kinder Gottes sind ja seltsame Wesen. Ja, wir leben in zwei Welten, könnte man sagen. In einer Spannung. Einerseits sind wir hier auf dieser Erde, andererseits gehören wir in den Himmel. Die Erde ist zurzeit unser Aufenthaltsraum, aber der Himmel, der Wohnort Gottes, das ist unsere Heimat. Paulus schreibt in Philipper 3, Vers 20, unsere Bürgerschaft, ja, wir könnten auch übersetzen, unsere Staatsangehörigkeit, ist der Himmel. Ja, ihr habt ja alle einen Personalausweis, denke ich zumindest. Und bei den meisten von uns steht da drin Staatsangehörigkeit Deutsch. Aber in unserem viel wichtigeren Personalausweis steht Staatsangehörigkeit Bürger des Himmels. In der Offenbarung werden Nichtchristen häufig als diejenigen beschrieben, die auf der Erde leben. Das ist der Ausdruck, die auf der Erde leben. Und gemeint damit ist, für sie ist diese Erde alles, was es gibt. Für sie ist das alles, was sie hier sehen können. Und deswegen müssen sie auch aus diesem Leben hier auf der Erde alles herausholen, das Maximum. Christen auf der anderen Seite werden im letzten Buch der Bibel häufig als die beschrieben oder bezeichnet, die im Himmel wohnen. Ja, einerseits sind sie zwar noch auf der Erde, Aber andererseits wissen sie, wo ihre wirkliche Heimat ist. Sie wissen, das Beste kommt erst noch. In Hebräer 12, Vers 14 lesen wir, wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Und Henoch lebte bewusst in dieser Spannung zwischen Erde und Himmel. Er versuchte nicht, diese Spannung irgendwie wegzunehmen, wie wir das heute gerne machen. Es hätte bei ihm ja auch so aussehen können. Er hätte sagen können, klar, ja, Gott und den Himmel und so, das gibt es alles. Aber hey, jetzt geht es erstmal darum, mir das Leben hier auf der Erde so angenehm wie möglich zu machen. Mich um Gott kümmern, das kann ich immer noch dann machen, wenn ich dann mal 800 bin. So war er noch nicht. Und Gott belohnte ihn, indem er schon früh die Spannung, in der Henoch lebte, einfach wegnahm. Henoch wurde zu Gott entrückt. Und das für die damaligen Verhältnisse im fast schon jugendlichen Alter von 365 Jahren. Und er ist übrigens zusammen mit Elia der Einzige in der gesamten Bibel, der so die Erde verlassen darf. Der Hebräerbrief erwähnt ihn dann auch in Kapitel 11, bei der Liste der Glaubensvorbilder. Wir haben das eben gelesen. Hebräer 11, Vers 5. Durch Glauben wurde Henoch entrückt, sodass er den Tod nicht sah und er wurde nicht mehr gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Denn vor seiner Entrückung wurde ihm das Zeugnis gegeben, dass er Gott wohlgefallen hatte. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen, denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Das heißt natürlich nicht automatisch für uns, dass Gott uns den Tod erspart, wenn man nur ordentlich genug mit Gott wandelt. Henoch bleibt eine Ausnahme. Niemandem in der gesamten Bibel ist das Ende Henochs verheißen. Aber Henoch zeigt uns schon ganz früh im Alten Testament, dass die ganze Geschichte der Bibel zwar einerseits darauf hinausläuft, dass alles wieder gut wird. Und zwar für die, die mit Gott wandeln. Und das gilt auch heute noch. Und das stellt natürlich dir die Frage, wandelst du mit Gott? Aber es geht in der Bibel, in der gesamten Geschichte der Bibel, um noch viel mehr. Es geht nicht nur darum, dass alles wieder gut wird für die, die mit Gott wandeln, sondern das Kernziel der Bibel, das Ziel des Lebens ist, dort zu sein, wo Gott selber ist. Dort zu sein, wo der ist, der uns ja nach seinem Bild geschaffen hat. Der uns sich selbst ähnlich gemacht hat. Und das bedeutet für uns im Umkehrschluss wahre Erfüllung, wahren Sinn für das Leben. Das wirkliche Ziel unseres Lebens erreichen wir nur, wenn wir bei ihm sind. Und eines Tages wird Gott mit dieser alten Erde ein Ende machen. Und er wird einen neuen Himmel schaffen, zusammen mit einer neuen Erde. Und an diesem Ort werden wir dann mit Gott leben. Ohne Schmerz, ohne Leid, ohne Tränen und vor allem ohne die Spannungen, von denen wir heute gehört haben. Gott wird uns endgültig wieder in sein Ebenbild umgestalten. Die Sünde, ja das Bild des sündigen Menschen, das Bild unserer Eltern, das wird völlig weg sein. Gott wird den Tod abschaffen. Das Leben hat gewonnen. Gott wird uns seinen unglaublichen Trost schenken. Und alle Folgen des Fluches werden verschwunden sein. Dann, im neuen Himmel und auf der neuen Erde, werden alle Spannungen weggenommen sein. Und alles ist endlich gut. Amen.